Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Ich freue mich ganz besonders, heute eine ganz wunderbare Frau als Gesprächspartnerin zu Gast zu haben. Sie ist einerseits Mentorin, Business Coach, begleitet Transformationen und Wachstum, ist Hormonexpertin und bildet Zyklusmentorinnen aus und begleitet Menschen in die Wüste. Und gerade dieses Thema Wüste, darüber freue ich mich, dass wir heute sprechen. Hallo, Anna Nussbaumer. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit dafür nimmst.
Hallo Antonia, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt dieses Gespräch führen können. Also fühle mich sehr, sehr geehrt. Barfuß durch den Morgentau.
Ja, die Vorstellung von dir ist ja nicht ganz einfach. Ich habe versucht, all das, was du so an wirklich großartigen Dingen machst und in der Art und Weise und in den unterschiedlichsten Formen, wie du Menschen begleitest, zusammenzufassen. Gibt es denn etwas, das ich noch vergessen habe, oder gibt es etwas, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig zu ergänzen?
Voll schön, das so von außen zu hören und zu sehen, wie das eben wahrgenommen wird. Ja, ich glaube, ich bin wirklich ein sehr facettenreicher Mensch, weil ich nicht anders kann, als meinen Impulsen zu folgen. Naja, was momentan sehr ansteht, ist das Thema Training, Krafttraining. Also das ist mein Hobby seit jetzt 9 Monaten und das liebe ich, was da gerade passiert. Und auch Breathwork ist ein wichtiger Teil in meiner Arbeit. Tatsächlich Sound Healing auch. Und energetische Arbeit, aber das ist immer im Rahmen von Seminaren oder Angeboten, die ich mache. Das biete ich jetzt nicht so an, weil das fühlt sich gut an, in diesem passenden Rahmen zu machen. Und immer wenn ich so diesen Ruf habe, das zu tun, oder dann mache ich es und sonst habe ich andere Aufgaben.
Genau. Ja, die Wüste, eine riesige Faszination. Du hast in den letzten 10 Jahren Hunderte, nicht nur Frauen, sondern auch Männer begleitet bei deinen Wüstenreisen. Jetzt wäre meine erste Frage, wie war das denn für dich, bevor du zum allerersten Mal in die Wüste gereist bist? War das immer schon auch für dich so etwas, das dich fasziniert hat? Oder war das einfach so Neugier, naja, ich mach das mal und so ein, okay, schauen wir mal, was da kommt.
Also, das war sehr spannend, weil die Wüste hatte ich nie am Schirm. Und es war weder eine Faszination da noch eine Sehnsucht. Und die Wüste ist aber sehr klar und sehr krass in mein Leben gekommen. Ich war Assistentin von einem Seminarleiter und in der Pause beim Mittagessen hat er erzählt, ja, seine Frau macht Wüstenreisen. Und während er erzählt, war ich einfach in der Wüste. Ich habe den Sand gespürt, ich habe das gehört, ich habe das gerochen. Und dann habe ich nur noch angeschaut und gefragt, wo muss ich mich anmelden? Damals war ich gerade habe ich gerade meinen Job gekündigt gehabt in Deutschland und war arbeitslos und es war mir völlig egal, wie viel es kostet hat, weil ich habe einfach gespürt, ich muss das machen. Und bin aber dann, ist mir eingefallen, dass mein Großvater, mein Opa, das war ein sehr weitreisender Mensch, der hat es geliebt, der war immer unterwegs. Und auf unserem Dachboden habe ich als Jugendliche die Tücher von den Beduinen gefunden. Und dann ist mir das erst viel später wieder eingefallen. Also das scheint einfach, und er war oft in der Wüste und hat viel darüber erzählt, aber das war mir nicht bewusst. Und so hat es quasi begonnen. Also war selbst das erste Mal eben Teilnehmerin und dann, und das ist eine der größten Ehren, die ich in meinem Leben so erlebt habe, ist die Seminarleiterin 2 Monate nach der Wüstenreise auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das weiter übernehmen möchte, weil sie spürt, für sie ist die Zeit jetzt beendet und ob ich das übernehmen möchte. Und ich war damals gerade mal als 25, 26 und war so, ja, und hatte natürlich keinen blassen Schimmer, auf was ich mich da einlasse und was das für eine Liebesbeziehung zwischen der Wüste und zwischen mir werden würde.
Ja, voll schön. Ja, Wahnsinn, oder? Wie sehr dann doch sowas schon mitschwingt von unseren Vorfahren, oder? Und wir uns das dem gar nicht bewusst sind. Ja. Das heißt, du bist ja üblicherweise ungefähr 10 Tage in der Wüste. Wenn jemand zum ersten Mal in der Wüste ist, was beobachtest du da bei den Teilnehmern? Was ist das, was die Wüste und auch diese Stille, auf die gehen wir dann, würde ich dann gerne noch gleich eingehen, mit den Teilnehmern oder mit denen, die du begleitest, mit den Menschen macht.
Also ich würde gerne damit anfangen, wie das war, wo ich als erstes selbst in der Wüste war. Ich war einfach 5 Tage am Weinen, weil ich so unfassbar berührt war von dieser Natur. Was ich überhaupt nicht gepackt habe, war, ich sitze auf diesem Kamel und habe das Gefühl, ich habe noch nie was anderes getan in meinem Leben. Ich reite dahinter den Beduinen her und denke mir, ja, das ist mein Leben gewesen, immer schon, und gibt es was anderes? Also die Wüste hat das an sich, das ist ihr Geschenk, dass sie dich sofort aufnimmt und du nach 3 Tagen das Gefühl hast, okay, ich habe kein anderes Leben mehr. Und aber im positiven Sinne. Also du bist so im Moment, so präsent, dass alles andere unwichtig ist. Es gibt keinen Ort, den ich bis jetzt besucht habe, wo ich das so intensiv wahrgenommen habe. Bei meiner ersten Wüstenreise war ich so fasziniert von der Natur, aber vor allem von dieser gelebten Weisheit der Beduinen. Das ist nämlich dort, also diese Reisen, die ich mache, oder diese Retreats, die ich mache, ich sage bewusst nicht Reisen, sondern Retreat. Warum? Weil du lernst, dich selbst wieder zu treaten, also well zu treaten, ja, retreat yourself. Und nimm dich raus aus dem, was du normalerweise immer machst, aus dem Funktionieren, und nimm dir die Zeit, also ganz zu dir zurückzukommen. Und dafür ist die Wüste der perfekte Seminarraum, wenn man es halt richtig anleitet. Man kann die Wüste natürlich auch abenteuerlich erleben oder kulturell erleben oder auf Tourismusart. Das ist überhaupt nicht meins, sondern man kann es aber wenn man es so erlebt, wie ich das erlebt habe und wie ich es auch weitergebe, also dieses Erbe sozusagen, dann kannst du lernen, dich selbst wieder zu retreaten. Und mir ist die Stille bei der ersten Reise gar nicht aufgefallen, weil ich so überwältigt war von dieser Fülle. Und wenn man an Wüste denkt, dann denkt man ja an nichts.
Genau, Sand und Weite
Sand
und nichts.
und das war's, genau. Und so wie ich bin, habe ich damals, wo ich mich angemeldet habe zu dieser Reise, natürlich gar nichts durchgelesen. Ich habe nicht einmal gewusst, wo ich genau hinfliege. Das bin halt so typisch ich. Also ich spüre das, okay, passt, ich mache das, okay, gut, buch mal einen Flug. Und wo ich dann dort war, bin ich drauf gekommen, aha, da, wo ich hinfliege, im Südsinai, das ist eine Steinwüste. Und du durchläufst am Tag ungefähr 5 verschiedene Landschaften. Und deswegen hast du nicht das Gefühl, dass du einen Tag unterwegs warst, sondern nach spätestens 2 Tagen weißt du nicht mehr, wie lang warst du jetzt eigentlich in der Wüste. Und eben diese Präsenz bringt dich so in deine Zellen und in deinen Körper, dass du diese Fülle wahrnimmst, die eigentlich im Kopf als Leere wahrgenommen wird.
Wahnsinn, ja. Ja, es ist ein bisschen paradox. Magst du das noch? Ich glaube, für
Ja.
jemanden, der das nämlich noch nie erlebt hat, es ist wahrscheinlich jetzt ganz schwer zu greifen, diese Fülle und diese Leere im Kopf. Das heißt, ist es, weil du keine Ablenkung im Außen hast, dass damit diese Leere oder diese Ruhe im Kopf entstehen kann, weil du einfach so in dem Moment bist, durch
Das
diese
spielt
Erlebnisse?
sicher eine Rolle. Also wir haben natürlich Gott sei Dank da keine Internetverbindung und deswegen auch kein Handy. Das ist sicher das eine. Aber die Wüste ist so viel mächtiger als dieses kleine Fuzzi-Handy, dass es überhaupt nicht anstrengend ist, auf das zu verzichten. Es ist überhaupt kein Verzicht. Ganz im Gegenteil, es ist ein Treat, ja. Und also eine Süßigkeit. Und wenn man, also man, das ist wirklich so, es ist, wenn ich dir jetzt beschreiben würde, wie sich ein Kuss anfühlt von einem Menschen, der dich liebt, dann kann ich alle schönen Worte verwenden. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann kannst du da nicht hin. Man versucht dann, das irgendwie sich zusammenzureimen, oder der Kopf versucht sowieso immer Anknüpfungen zu finden an das, was er schon kennt. Und ja, da scheitert die Wüste sozusagen,
Man kann es nur
weil
erleben.
es ist einfach zum Erleben. Also die Wüste ist etwas, was meiner Meinung nach einmal im Leben erlebt werden muss, um zu verstehen und zu spüren, was wirkliche Ursprünglichkeit bedeutet. Wo auf der Welt oder kaum, kaum auf der Welt gibt es noch Natur, die unberührt ist. Das heißt, wo kommen wir an diese Urkraft? Ja, das, okay, Vulkane und ja, aber wo kommen wir da hin? In Europa fällt mir da nichts ein. Alles ist kulturell, alles hat eine Geschichte. Und dort, ja, dort kann man halt nichts machen. Also
Ja.
im Sinne von bauen, weil die Bedingungen so extrem sind. Und das ist gut so.
Ja.
Und das ist das, was meiner Meinung nach andockt in einem, diese Ursprünglichkeit, diese Urkraft und diese komplette Präsenz.
Ja, voll schön. Das heißt, spannend, dass du eben zuerst diese Fülle bei deinen ersten Reisen so wahrgenommen hast. Hat sich das dann verändert? Also wie war das dann, als du mit den ersten Teilnehmern in die Wüste gereist bist? Also nicht mehr als Teilnehmerin, sondern wirklich das auch angeleitet hast?
Genau, das habe ich, also die Reise wurde mir übergeben und dann habe ich das schon geplant gehabt und dann bin ich schwanger worden und dann habe ich das verschoben oder beziehungsweise ich habe nicht gewusst, wie, wo war es und dann kann ich mich erinnern, ich habe Träume von der Wüste gehabt und ich habe richtig gespürt, wie sie mich ruft und es ist kein Weg daran vorbeigegangen, dass sie das anbietet und dass sie mit Frauen dorthin reist und dann war das tatsächlich so, also für mich damals tatsächlich ein Wunder, dass das wirklich stattgefunden hat. Ich hatte keine Website, ich habe das alles über Facebook gemacht. Also so ganz naiv. Und es hat funktioniert. Ich war mit 8 Frauen dort. Und es war, also jede einzelne Reise hat mich was anderes gelehrt. Und erst in der dritten, vierten Reise habe ich eigentlich diese Stille so richtig verstanden. Was ich interessant finde, wenn man über die Wüste spricht, sagen die meisten Leute, oh, der Sternenhimmel, der hat mich nie so gecatcht. Also,
Spannend, ja.
das finde ich in meiner Heimat Tirol genauso, wenn ich auf dem Berg bin, sehe ich das auch. Aber das macht nicht so viel mit mir als diese ultra krasse Stille. Und diese Stille ist so durchdringend, dass du. Und das ist die Transformation in dieser Reise. Du kannst dir selbst nicht mehr davonlaufen. Und das ist das Schöne. Aber natürlich auch beängstigend, weil da so viel Schönheit, Fülle und Reichtum und Ideen und klare Botschaften sind. Und die Wüste hat jedes einzelne Mal ein Geschenk. Man weiß halt nie welches. Sie ist sehr radikal, aber total liebevoll. So nehme ich diese Reisen wahr. Und sie offenbart das, was man sehen sollte und muss, um auf seinem eigenen Weg weiterzukommen und aufzuhören, sich selber in Bequemlichkeit zu suhlen oder so. Also man kommt sehr in Verbindung mit seinen Aufgaben, die man zu tun hat.
Ja, voll schön, weil das, was du sagst, bedeutet ja auch, dass die Wüste bei jeder einzelnen Reise für jeden einzelnen Teilnehmer eine eigene Wüste ist. Also einen ganz eigenen Blick hat jeder drauf und jeder eben findet etwas anderes in der Wüste. Und das ist ja eigentlich faszinierend, dass ein Ort so karg, wie er auf den ersten Moment scheinen mag, ja, so reich und eben, wie du sagst, so vielfältig und voller Geschenke ist dieser Ort. Ja.
Ja, es ist faszinierend. Ich verstehen, also in dem Moment, wo man das versucht zu verstehen, geht es nicht.
Ja,
Es
man
ist
muss
so,
sich darauf einlassen, wahrscheinlich. Gell?
genau, es ist so, wie wenn man versucht, die Liebe zu verstehen. Liebe ist nicht da, um es zu verstehen.
Ja.
Liebe ist für was anderes da. Und das ist die Wüste. Ich habe zum Beispiel jetzt beim letzten Retreat, boah, das war gigantisch. Beim letzten Retreat habe ich auch Orte gesehen, meistens nur Orte, die ich noch nicht gekannt habe, was ja nach über 10 Jahren außergewöhnlich ist für mich, weil es immer eine ähnliche Route ist. Aber es ist bis jetzt ist mir noch kein einziges Mal langweilig gewesen. Null. Und da kamen wir an einen Ort und mir ist einfach der Mund offen geblieben. Ich hab nicht reden können. Ich habe mir einfach nur gedacht, das gibt es nicht. Das war wie so ein Kessel, ja, also wie so ein Talkessel. Und diese Felsen, die waren so gigantisch hoch, aber gerade hoch, also senkrecht hoch. Und dann in diesen wunderschönen Ockerfarben, in diesem Sandstein, der sich so griffig anfühlt, wo man barfuß raufgehen kann. Also wir sind in der Wüste. Gehe sowieso nur in Espadrilles, weil alles andere ist unnötig. Und wenn man dann zum Klettern geht, also dann braucht man einfach nur barfuß
Ja.
sein. Und dann bin ich mit meiner Co-Trainerin und Freundin, haben wir nicht anders können und sind halt dann einmal 5 Minuten mit offenem Mund davor gestanden vor dieser majestätischen, gigantischen Schönheit an Ausblick und die Kamele in weiter Ferne. Und dann hat man hinten wieder die Frauen lachen gehört. Und also es war so malerisch, so tief in der Seele. Naja, und irgendwann waren wir dann gesättigt von dieser Majestätik und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben angefangen zu klettern und haben halt verschiedene Höhen erlebt von diesem Felsen, von diesem Berg, von diesem Kessel, und wir sind dann einfach nur gesessen und ja, dann kommen da halt so echt die Tränen, weil du nicht anders das ausdrücken kannst, diese Überwältigung von dieser Schönheit, dieser Natur, als zu weinen. Oder zu lachen. Und das ist Heilung. Es fällt mir kein anderes Wort ein, außer die schönsten Wörter. Heilung,
Ja.
Liebe, Majestätik, Schönheit. Und das durchdringt. Und jetzt musst du dir vorstellen, erlebst du das 10 Tage, also wir sind direkt 9 Tage in der Wüste.
Ja.
Und davor sind wir in einem Camp am Roten Meer und danach sind wir in einem Camp am Roten Meer, um quasi diese Übergangszeiten gut zu
Ja.
gestalten. Weil wenn du direkt von der Wüste zum Flughafen gehen würdest, ich glaube
Wahnsinn.
nicht, das wäre ein ziemlicher Crash. Und es ist sehr interessant, weil immer wenn man zurückkommt aus der Wüste und man geht zum Beispiel ins Camp, also ich kenne dieses Camp ja schon seit 2013, dann sagen sie halt immer so, ja, der Wüstenglow. Also man hat, wenn man aus der Wüste kommt, einen Glow. Das ist wie wenn eine Frau schwanger ist. Die haben ja auch, wenn Frauen
Ja.
schwanger sind, dann haben sie so einen ganz bestimmten Glow. Und das ist das, also man kommt eigentlich mit diesem Schwangerschaftsglow aus der Wüste raus. Und der haltet an.
Ja.
Der haltet tatsächlich an. Also es ist, wuh. Kannst
Wahnsinn.
du es greifen, wenn ich es so
Ja.
erzähle? Ja.
Ich glaube, es macht vor allem neugierig, das wirklich tatsächlich zu erleben. Und ja, es ist so schön, weil du gesprochen hast von, ihr seid dann barfuß da drauf geklettert. Und du hast ja auch gleich nach dieser letzten Wüstenreise, hast du ja auch einen Blogartikel oder einen Beitrag geschrieben, wo du es eben genannt hast, barfuß durch die Seele. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte, weil ich finde, das ist so schön, weil es ist so dieses, eben du hast es jetzt eh auch schon ein bisschen beschrieben, aber es hat so eine tiefe Bedeutung. Dieses Barfuß, so dieses sich selber in eben ohne irgendetwas zu begegnen, oder? Ohne Erwartungen, ohne, ich glaube, dann kommt man normalerweise nicht hin zu diesem Punkt.
Ja, genau. Also während du jetzt gesprochen hast, sind bei mir Bilder aufgetaucht. Und zwar stell dir das vor wie ein Kuchen mit mehreren Ebenen. Ja, da gibt es verschiedene Ebenen. Also es gibt den Teig und dann gibt es die Creme und dann gibt es die Marmelade und so weiter und so fort. Und dieser gesamte Kuchen, jedes einzelne schmeckt gut und zusammen ist es der Kuchen, ist es die Torte. Und das Interessante ist, im Südsinai gibt es Felsen, die haben diese Schichten an Farben. Also es gibt alle Farben in Felsen. Also es gibt violette, es gibt dunkelrote, es gibt hellrote, es gibt weiße, es gibt gelbe, es gibt ocker, es gibt schwarze. Es ist alles an Farbe dort, was man sich vorstellen kann. Und sogar grün. Also es gibt ja auch uralte Bäume dort, Akazien zum Beispiel. So, und jetzt muss man sich vorstellen, das ist genau das, wie man diese Wüstenreise erlebt. Also man sinkt immer tiefer und also erstens sinkt man immer tiefer und zweitens ist dieses ganze Erleben, wie ich das tatsächlich ganz bewusst führe und aufbau, gehört in diese Torte.
Ja.
Das bedeutet, die Beduinen spielen eine der Hauptrollen. Also mit wem ich gehe, entscheidet darüber, wie die Menschen aus der Wüste rausgehen. Und es sind Beduinen, die kenne ich jetzt seit 2013, es sind meine Brüder, meine Schwestern, die Kinder von ihnen kenne ich jetzt natürlich auch schon. Und wie die das öffnen, diesen Raum, und denen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst,
Ja.
sondern die leben halt einfach und wir dürfen mit ihnen mitleben. Und wir haben hier so wenig alte, weise Menschen, denen wir einfach so begegnen. Und dort wird so viel Weisheit vermittelt, ohne dass irgendwas gesagt wird. Einfach in ihrer Handlung. Und die Frauen oder die Teilnehmer, die sagen dann immer so lieb, das ist so Beduinen-TV, ja. Man sitzt dann am Abend zusammen um dieses kleine Feuer und man hat einen Tee in der Hand, einen Hibiskus-Tee. auf Beduinisch Karkati, mit Zucker natürlich. Da gibt es immer ganz viel Zucker. Und dann schaut man denen zu, wie die da liegen, wie die da rauchen, wie die da miteinander reden, wie die da kochen. Und das hat etwas so ursprünglich Schönes. Also hier würde mir langweilig werden, wenn mir jemanden beim Kochen zuschaut, aber dort nicht. Und ich kann es nicht ganz verstehen, warum. So, und jetzt spielt das zum Beispiel auch dieser Teil eine ganz große Rolle. Dann die nächste große Rolle sind die Menschen, mit denen man dorthin reist. Und das ist das, was mir am allerwichtigsten ist die Gemeinschaft. Das heißt, man geht nicht als Einzelkämpfer dorthin, erlebt die Wüste und geht wieder heim, sondern du wirst Teil von dieser Gemeinschaft, von dieser Gruppe. Und da gibt es dann die Gruppe der Frauen oder der Teilnehmer und dann gibt es die große Gruppe, wo die Beduinen mit dabei sind und dann gibt es die noch größere Gruppe, wo die Kamele mit auch dabei sind. Und so reisen wir als Konglomerat durch die Wüste und lassen uns quasi vom Wüstenwind tragen. Und auch das gehört natürlich dazu. Und wir werden von der Umgebung geprägt. Also ich sage immer, Natur prägt Kultur. Und das habe ich dort das erste Mal verstanden. Ich habe das erste Mal 2013, wo ich dort war, in diesem Land, habe ich verstanden, warum die Kopftücher tragen. Warum die Kaftans tragen. Es ist so sinnvoll. Es ist so sinnvoll. Es ist so sinnlos, wäre also ohne diese Bekleidung in der Wüste zu sein. Und plötzlich versteht man Dinge und wird weich gegenüber Annahmen und Kulturen. Und oh mein Gott, das war eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Ja, wir sind auch geprägt mit dem speziellen europäischen Blick auf die Welt, der einfach nur so wenig Wahrheit in sich haltet und so wenig Verständnis. Und das ist halt auch etwas, ohne dass ich mich jetzt großartig mit den Beduinen unterhalten kann, weil die einen speziellen Dialekt sprechen und ich den nicht kann. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns auf so vielen Ebenen und ihr habt so unendlich viel gelernt. Da ist so viel Reichtum in dieser Stille. Zum Beispiel, ich habe mal, war mit meinem Sohn einen Monat in der
Genau,
Wüste.
darauf wollte ich dich gerade
Ah
ansprechen,
ja.
weil du hast ja gesagt, dass du schwanger warst, bevor du, und du hast ja vor 1,5 Jahren, hast du tatsächlich einen Monat verbracht, gell? Da war,
War im Oktober
ja,
2022.
Wahnsinn.
Im Oktober 2022, da war ich alleinerziehend und ich habe zwei Wüstenreisen gehabt und ich habe ihn dann mitnehmen können. Also ich habe das alles so organisiert, es wurde alles stattgegeben, diesem Ansuchen und ich habe ihn dann mitgenommen. Und dann war er und ich ein ganzes Monat in der Wüste und er hat natürlich, ich habe das Gott sei Dank vorab organisieren können, dass auch Jungs in seinem Alter mitfahren. Oder mitkommen, ja. Und jetzt muss man sich das vorstellen, die Wüste.
Aber Jungs von den Beduinen.
Ja,
Keine,
genau.
genau, das ist, glaube ich, noch ein wesentlicher Punkt. Es waren erwachsene
Richtig.
Teilnehmer beim Retreat und es waren aber Jungs von den Beduinen
Richtig,
dabei.
genau. Und weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich das auch für Kinder mache, nein, mache ich nicht. Also ich mache das nicht für Kinder, sondern ich mache das nur ausschließlich für Erwachsene. Aber ich kenne meinen Sohn einfach sehr, sehr gut und ich weiß, was ich ihm zutrauen kann. Und er ist ein Abenteurer so wie ich. Das heißt, ich habe ihn mitgenommen, es hat ihm voll getaugt und dann hat er eben dort Beduinen-Jungs kennengelernt. Und dann waren halt diese zwei Jungs und mein Sohn und die haben natürlich logischerweise nicht dieselbe Sprache gesprochen. Und dann gab es diese eine erste Nacht in der Wüste. Und da war am Anfang noch ein bisschen Zurückhaltung. Ah, wie nimmt man da jetzt Kontakt auf? Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, ich gehe mit dir hin. Und dann haben wir so kleine Matchbox-Autos gehabt. Und dann sind wir halt mit diesen Matchbox-Autos zu den zwei Jungs. Und mein Sohn war dann noch sehr, sehr schüchtern. Und dann haben wir uns so hingesetzt. Und dann bin ich einfach nur daneben gesessen. Und dann hat es angefangen, eine Dynamik zu nehmen. Und dann haben die angefangen, ein Loch zu buddeln, haben ihre Füße reingestellt. Und dann haben sie den Sandrand an. Und dann plötzlich waren sie voll im Spielen. Und den Frauen, die das beobachtet haben und mir, müssen echt die Tränen kommen, weil diese Integrationsbereitschaft, da war gar keine Nicht-Integrationsbereitschaft, es war gar keine Zurückhaltung, es war einfach nur, hey, lass uns spielen, ja, das war so diese Botschaft dieser Jungs. Und dann ist es gegangen, also die nächsten Wochen. Und dann haben die auf dem Kamel, mein Sohn hat so eine super süße kleine Kameldame gehabt, dass er reiten hat dürfen. Die war so, ich habe so einen riesen Kamelbullen gehabt und im Vergleich, wenn man sie nebeneinander gestellt hat, war so das der eine, so das war das so der riesige, fette, keine Ahnung, Range Rover und das andere war der kleine Fiat 500.
Aber passend für eure Größen, oder?
Und mein Sohn ist mit dieser kleinen süßen Kameldame durch die Gegend gedüst und hat sich getaugt. Und das war eines der schönsten Momente. Und vor allem, also zwei Sachen möchte ich dazu noch sagen. Das war eines der schönsten Muttermonate meines Lebens, weil ich plötzlich gespürt habe, wie das ist, wenn man in einer Sippe sein Kind großzieht. Und wenn man, wenn die Verantwortung der Mutterschaft nicht allein auf deinen Schultern liegt, sondern wenn einfach eine Gruppe da ist und dein Kind schwimmt halt einfach mit. Wow, also das war so heilsam für mich, da diesen Unterschied zu spüren und zu erkennen, dass wir das in unserer Gesellschaft einfach völlig, also
Verloren
völlig
haben.
unnatürlich leben und es kein Wunder ist, warum es den Müttern und Vätern einfach so geht, wie es ihnen geht und die Überforderung da ist. Und das Zweite war, die Jungs haben gerauft. Die haben gerangelt. Das heißt, die haben ihre Kräfte aneinander gemessen. Der Leonard war 8, 9 damals und die Jungs ein bisschen ein Jahr älter. Und die haben dieses Raufen gehabt. Und ich habe mich so gefreut, weil in unserer Kultur wird es nicht gestattet. Also es wird sofort unterbunden. Ich bin ja auch Kindergartenpädagogin, ursprünglich Ausgebildete. Es wird natürlich sofort unterbunden, weil natürlich darf sich das Kind nicht verletzen, bla bla bla. Was aber den Jungs vor allem verloren geht, auch den Mädels, aber noch mehr den Jungs, ist, dass sie ihre Grenzen lernen zu spüren. Und dass sie das auf natürliche Weise lernen. Ah, wenn ich das mache, dann verletzt ihn das. Das möchte ich nicht. Aber wenn ich so mache, dann kann ich meine Kraft ausüben und testen und tue aber niemandem weh. Und weil wir das hier verbieten, gibt es, also es ist wirklich, wenn man sich beschäftigt mit dieser Entwicklungspsychologie von Jungen, dann ist das ein ganzer, ganzer wesentlicher Teil, der bei uns fehlt. Und ich war so dankbar, dass ich das wenigstens einen Monat lang meinem Sohn zur Verfügung stellen habe können.
Ja, voll schön. Ja, es ist so, wie du sagst, es ist einfach in unserer westlichen Kultur geht viel von dem verloren, was so wertvoll auch früher war. Ja, früher in den Sippen und eben, wo Kinder ähnlichen Alters einfach miteinander aufgewachsen sind.
Und das ist auch das, das würde ich gerne im Nachgang sagen, genau dieses wertvolle Wissen, was man nicht nur mit Worten übermitteln kann, sondern durch Erleben, das tragen die Beduinen in sich. Und sie übermitteln es uns einfach nur, indem sie uns mitnehmen in ihre Welt und sie zeigen. Oh, und das ist es, was wirklich bewegt und das ist, was bleibt. Also die Wüste hinterlässt einen Fußabdruck in deinem Herzen und in deiner Seele. Und der wirkt nach. Das ist wie ein Same, den sie setzt.
Ja, voll schön. Oh, das ist eine schöne Vorstellung. Nur dieses Fußabdrucks. Ja. Jetzt hast du ganz kurz vorher erwähnt, dass du eben diese Integrationszeit danach, auch nach diesen 9 Tagen in dem Camp dann am Roten Meer hast. Und es ist ja dann trotzdem, wenn man zurückkommt, wahrscheinlich fällt einem das, was in unserem normalen Alltag ist, an vielen Dingen, vielleicht gar nicht nur das, dass es laut ist, sondern einfach viel und dieses Funktionieren extrem auf. Fällt es dir oder auch den Teilnehmern danach leichter, sich auch in unserem normalen Alltag diese Momente der Stille entweder zu gönnen oder sie auch zu finden, im Innen wie im Außen? Oder wie, weißt du was, gibt es etwas, wo du sagst, das konntest du beobachten, das nimmt sich jeder dann auch mit, so als praktisches Tool sozusagen für den Alltag?
Also wir machen hier in der Wüste nicht so viele, aber die Dinge, die wir machen, also Übungen, Morgenübungen, wir haben spezielle Öle mit dabei, wir haben Gerüche mit dabei, irgendwas von diesen Sachen, sage ich den Leuten immer, nehmt eine Sache davon mit heim.
Ja, als Anker.
Als Anker. Also wenn es jetzt diese eine Qigong-Übung ist oder wenn es dieses eine, zum Beispiel eine Frau macht sich immer den Nescafé, weil die Beduinen, bei denen gibt es immer Nescafé. Und das ist halt das Morgengetränk. Und das ist jetzt ihr kleines Ritual. So, das heißt, sie integriert es in ihr Leben. Das ist das, was ich den Menschen immer empfehle. Aber nicht sich überfordern mit, okay, ich muss jetzt alles mitnehmen, weil das ist ja Blödsinn. Dann dieser Übergang ins Camp ist super wichtig und der wird auch sehr freudvoll begrüßt, weil es einfach schön ist, sich wieder mal zu duschen. Ja? Ja, aber in der Wüste hast du nicht unbedingt das Bedürfnis, dich zu duschen, weil irgendwie, keine Ahnung, also es ist
Es ist
einfach nur
anders.
da. Es ist einfach anders, genau. Es reicht, wenn du die so mit einem Waschlappen waschst. Und wenn du dann im Camp bist, dann kommst du wieder in den Genuss des Luxus. Und dann weiß man auch wieder, wow, toll, gell?
Man ist dann dankbar wahrscheinlich für die Dinge, die man sonst als selbstverständlich nimmt.
Genau, zum Beispiel, ui, Klospülung, wow, gell? Und das ist so schön. Das ist so schön, weil es ist so normal, dass wir das ja überhaupt gar nicht mehr am Schirm haben. Und das wieder als das zu sehen, was es ist. Es ist Luxus. Und dann ist die Schwierigkeit tatsächlich wieder dieses Zurückkommen. Manche, Also das, was ich den Leuten immer sage, ist, sei bereit, alles loszulassen und erwarte nicht, dass es ein leichter Übergang wird. Da wären wir wieder bei dem Thema Erwartungen. Und seitdem ich das immer so bewusst sage, und ich meine, ich hatte auch schon nach Hause kommen, ja, wo ich einfach dann für 6 Stunden am Boden gelegen bin und gar nichts machen habe können, weil ich einfach, weil es zu viel war. Und das ist jetzt aber mittlerweile nicht mehr, weil ich halt gelernt habe, okay, das Leben bedeutet Veränderung. Und die Wüste lehrt dich genau das. Die Frauen fragen mich oder die Menschen fragen mich immer, ja, Anna, mit was kann ich denn rechnen? Also wie kalt ist es, wie warm ist es, wie windig ist es? Und ich sage, ich kann dir eine Sache sagen, mit der du rechnen kannst. Rechne mit allem. Ich habe alles erlebt in der Wüste, vom Regen bis zum Hagel, bis zur Hitze, bis zum Wind, Sandsturm. Und das hat mich auch die Wüste gelehrt. Hör auf, festzuhalten. Lass einfach los. Und das ist das, was ich den Frauen und den Menschen mitgebe, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie all ihre Wartungen so gut wie es geht einfach komplett auf Null schalten und dass sie sich reinlegen in das Leben, was sie sich gebildet und gebaut haben. Und manche zerwürfelt es komplett, weil sie mit etwas in Berührung kommen sind, wo sie sich jetzt nicht mehr anlügen können. Und die Wüste holt halt genau das hervor in der Stille. Ja, also die macht nichts dazu. Die Wüste zeigt nur, was ist. Und andere Menschen gehen komplett in diesem Glow zurück in ihren Alltag und der Alltag verändert sich komplett und die Aufträge verändern sich. Plötzlich kommen Anfragen, die vorher nicht da waren, oder Jobangebote, oder plötzlich ist das Auto, dieser eine Van da, den man sich schon jahrelang gewünscht hat. Also da passieren wirklich kleine und große Wunder und man kann, also ja, das ist die Botschaft der Wüste, halte nicht fest und rechne mit allem.
Ja, das ist so schön, weil mir kam gerade der Gedanke, wir versuchen so oft das Leben zu kontrollieren und eben zu antizipieren und zu planen. Und das ist sicher, also so wie du das jetzt formuliert hast, ist das, ja, das ist auch so ein Punkt, dass dieses mit dem Leben mitgehen, dass das eben einfach so auch sich selber zuzutrauen mit diesen Veränderungen, eben zum Beispiel in der Wüste, wenn das jetzt nur unter Anführungszeichen Kleinigkeiten wie das Wetter sind. Einfach sich zuzutrauen, das zu können und da durchzugehen und das zu erleben, oder? Weil wir
Es
sind
ist
ja oft, das ist so, so spannend, oder? Wie sehr wir versuchen, alles zu antizipieren, weil wir uns auch gar nicht zutrauen, mit Unvorhergesehenheiten umzugehen.
genau. Also da ist so viel drinnen, was du sagst. Das Witzige ist, du hast gerade gesagt, ja, mit so Kleinigkeiten wie das Wetter. In dem Moment, wo du in der Wüste bist, ist
Das
das
ist das
Wetter das
Größte.
Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Und plötzlich denkst du dir, aber wir sind ja immer im geschützten Rahmen. Ja, bei uns ist wurscht, ob Wetter, ob es regnet oder nicht, ob es schneit oder nicht. Aber in der Wüste ist das alles andere als wurscht. Das heißt, plötzlich verstehst du, oh mein Gott, wir sind ständig in Schutz. Und das la lasst uns weich werden und bequem. Das ist auch gut. Es gibt Phasen, wo es wichtig ist, bequem zu sein. Es gibt Phasen, wo es wichtig ist, im Genuss zu sein. Aber wenn wir nur da sind, dann passiert gar nichts in unserem Leben. Und deswegen gibt uns die Wüste den nötigen Arschtritt. Also wir kommen halt nicht mehr aus von uns selber. Und ich mag das. Und das ist Transformation. Es hat zum Beispiel mal eine Reise gegeben, wo ich glaube, 5 oder 6 Frauen dabei waren, die gerade eine Trennung hinter sich gehabt haben. Also es sind auch immer so Themen, die das Leben dann mitnimmt und die gehen natürlich völlig befreit aus dieser Wüste raus und können endlich zum Beispiel ihre alte Beziehung wirklich hinter sich lassen.
Voll schön.
Also wirklich unfassbar, unfassbar schön. Und das ist das, was die Wüste uns lehrt, zu sehen und zu erkennen, bei was habe ich Kontrolle und bei was nicht. Und dass sie da, wo ich die Kontrolle habe, dass ich sie auch übernehme und Verantwortung übernehme. Und wir haben mehr, finde ich, im Leben unter Kontrolle in dieser guten und können mehr bestimmen, als wir glauben. Aber es ist halt dieses Paradoxon, weil dann auf der anderen Seite halt wieder auch nicht. Es ist irgendwie
Genau.
so ein Paradoxon halt, gell?
Ja, genau. Also ich glaube, ich könnte noch stundenlang jetzt über die Wüste mit dir sprechen. Du planst auch für den Herbst wieder, also für alle, die jetzt zuhören und sich gedacht haben, Gott, das möchte ich einfach unbedingt erleben. Du planst für den Herbst wieder eine Wüstenreise für, ich
Genau,
glaube,
also
September, Oktober, ein Wüstenretreat, ja.
gibt es Ende September, Anfang Oktober 2025 und im April 2026 stehen die Daten auch schon fest.
Wahnsinn. Das heißt,
Das wird eine reine Frauengruppe wieder und ich kann das allen, ich kann es wirklich jeder Frau empfehlen, die mal eine besondere Art des Erlebnisses und der Reise erleben möchte. Also das ist einfach unvergleichbar mit jeglichem anderen, was man so erlebt hat.
ja, voll schön. Ja, wir werden das auf jeden Fall entweder in Kontakt beziehungsweise in die Shownotes geben, sodass jeder, der Interesse hat, sich dort auch bei dir melden kann.
Sehr, sehr gerne.
Ja, jetzt würde ich jetzt noch gerne so ganz kurz auf dich so als Mensch eingehen. Bist du, weil unser Podcast heißt ja Barfuß im Morgentau, bist du ein Morgenmensch? Beziehungsweise ich weiß ja schon, dass du den Morgen jetzt bewusst und das Licht vor allem anders gestaltest.
Ja, also ich bin ein Morgenmensch. Ich wache ungefähr immer um 6 Uhr, 7 Uhr auf. In der Wüste dann zu Sonnenaufgang um 4:30 Uhr ungefähr. Das ist auch nicht anstrengend, sondern das ist ganz normal. Das ist wie so eine innere Uhr. Und ich mag das sehr gerne. Also dieses lang Ausschlafen, dafür habe ich viel zu viel Energie und dafür finde ich das viel zu eine Zeitverschwendung dann, wenn wir so lange schlafen. Das ist halt mein Empfinden, gell?
Ja, und du hast ja jetzt auch bemerkt, glaube ich, so im letzten Jahr oder in den letzten Monaten hast du ja dieses Licht am Morgen dann auch bewusst sozusagen
Genau.
wahrgenommen, oder? Das war ja eins der neueren Morgenrituale von dir
Richtig,
geworden.
da geht es um den zirkadianen Rhythmus. Der zirkadiane Rhythmus, dem sind wir alle unterlegen, jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier. Und das hat mit den Hormonen viel zu tun. Und dieser zirkadiane Rhythmus wird über das Licht gesteuert. Das heißt, in dem Moment, wo quasi Sonnenaufgang ist, wird Cortisol im Körper frei und hilft uns aufzustehen und hilft uns, unseren Tag zu beginnen. Und jetzt ist natürlich hier, ich glaube, Sonnenaufgang so 4 Uhr oder 4:30 Uhr.
Schon sehr
Also
früh, ja.
sehr früh, das mache ich nicht, also da stehe ich nicht
Okay.
auf. Aber ja, tatsächlich, im Jänner, Februar, März bin ich immer zu Sonnenaufgang aufgestanden, habe mein Zitronenwasser getrunken, bin rausgegangen, eine Runde spazieren gegangen, weil wenn du das tust, dann bringst du dein ganzes Hormonsystem wieder in Gleichgewicht. Ins Gleichgewicht, das heißt, als Frau, als Mann, egal, ist gut, wenn du dich diesem Rhythmus des Lichts und der Sonne sozusagen beugst, weil dann die Ausschüttung von Cortisol am Morgen und Melatonin, das dann am Nachmittag, Abend und Nacht kommt, und auch Serotonin, weil du da dann quasi für diese gesunde Balance sorgst. Das heißt, Menschen, die das nicht beachten, die dann lang auf sind und sich blauem Licht
Ja.
aussetzen, die empfinden, also 2, 3 Wochen ist überhaupt kein Problem, aber wir reden von Monaten, die empfinden dann so eine innere Unruhe den ganzen Tag, ja, weil diese Hormonbalance und diese Hormonzeiten einfach nicht mehr korrekt sind. Und das ist das größte Problem tatsächlich, glaube ich, unserer
In der Welt, gell?
Hormonbalance, das Licht. Und es ist so schräg, weil man denkt sich, ja, Licht, aber Licht macht alles. Also wenn jetzt das Licht weg ist, dann wachsen halt keine Bäume mehr und so weiter und so fort. Das sieht man ja bei den unterschiedlichen Ländern. Und da habe ich sehr großen Wert drauf gelegt, um meine Hormonbalance zu unterstützen.
Ja, voll schön. Da passt dann auch gleich meine nächste Frage. Wo holst du dir denn Kraft im Alltag? Beziehungsweise wo sind so deine Momente, wo du so richtig durchatmen kannst, wenn du merkst, du brauchst jetzt etwas, um dich aufzuladen?
Tatsächlich sind es, also ich komme gerade aus einer sehr krassen Phase meines Lebens. Ich habe eine sogenannte unheilbare Krankheit geheilt. Also ich habe da schon ziemlich viel erlebt gerade und es hat eine Zeit gegeben, da habe ich gar keine Bedürfnisse gehabt. Da ist einfach nur ums Heilen gegangen. Und man sagt ja, ein Mensch, der krank ist, hat einen Wunsch.
Gesundheit.
Ein Mensch, der gesund ist, hat viele Wünsche. Und das heißt, ich hätte diese Frage von vor vielen Monaten noch ganz anders beantwortet. Mittlerweile habe ich ganz viele kleine Inseln sozusagen. Eine dieser Inseln ist definitiv mein Training, mein Krafttraining. Eine andere Insel sind meine Freunde. Wieder andere Insel ist der Tanz. Also ich liebe Tanzen, Ecstatic Dance, Fünf-Rhythmen-Tanz. Das ist so der Atem für meine Seele. Und also tatsächlich Menschen, die ich halt liebe, ja, also mein Sohn und Sachen zu unternehmen, die Natur natürlich. Also es sind bei mir tatsächlich viele Dinge und ich liebe meine Arbeit. Also ich liebe es zum Beispiel jetzt mit dir zu reden, ich liebe die Frauen zu begleiten. Das sind Dinge, ja, ich habe echt, wenn ich das so erzähle, dann Dann fühle ich mich sehr, sehr reich beschenkt vom Leben und demütigst, ja, in Demut nehme ich das an, dass so viel Schönheit und tolle Menschen in meinem Leben sind und dass ich das Privileg habe, das alles machen zu dürfen. Also da ist schon sehr viel Dankbarkeit begleitet mich durch meinen Alltag.
Ja, voll schön. Ja. Was macht dich, also damit hast du eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet. Das ist gut. Wollte ich gerade fragen noch, was dich denn glücklich macht. Ja, aber ich glaube, sind das diese Inseln oder gibt es etwas, das ist noch was so ganz speziell, wo du sagst, das macht mich einfach glücklich?
Also die Inseln machen mich schon auch glücklich, aber die Inseln machen mich nicht glücklich. Also die Inseln,
Okay, geben dir Kraft.
genau, die geben mir Kraft. Genau, das ist es. Danke, Antonia. Und was mich wirklich glücklich macht, das ist auf der einen Seite Wachstum und mein Business. Also ich liebe das, meine Arbeit. Das macht mich wirklich glücklich. Und diese Herausforderungen und dann wieder das sich überlegen, wie kann man den Menschen noch besser dienen und so weiter und so fort. Und was mich wirklich glücklich macht, ist die Zeit mit meiner Familie. Und das ist mein Sohn, das sind meine Freunde, das ist meine Herkunftsfamilie. Also mit Menschen. Ich liebe Menschen. Ich liebe es, mit Menschen zu sein. Es sind spannende Wesen.
Ja.
Es hört nie auf, langweilig zu sein mit Menschen. Also deswegen bin ich gerade so glücklich, wo ich eben lebe, weil sind viele Menschen und da kann man schöne Unternehmungen machen. Also ich liebe die Natur, aber jetzt ist gerade Menschen dran.
Ja, voll schön. Boah, ich glaube, wir könnten unser Gespräch wirklich noch lange fortsetzen.
Vielen Dank,
Vielleicht
Antonia, für die
machen
wundervollen Fragen, weil man kann nur so gut reden, so gut die Fragen halt sind, gell?
wir. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen zweiten Teil.
Sehr gerne.
Es gibt noch so viele Aspekte bei dir. Auch beruflich, da bietet sich noch einiges als Thema wahrscheinlich an. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen und du so all das, was du jetzt an Erfahrungen dieser eben deines Lebens, der Wüste, deiner Erkrankung und Heilung, der Frauen, der Zyklen. Da fließt ja, also du bist für mich wie so ein buntes Puzzle an unterschiedlichen Dingen, das sich ständig auch erweitert. Ja? Das ist so halt schön bei dir, auch wenn man so deinen Weg so ein bisschen beobachtet von außen. Was wäre denn, oder anders gefragt, gibt es so eine zentrale Botschaft, die du gerne weitergeben würdest, wo du sagst, das ist aus all diesen unterschiedlichen Erfahrungen, Erlebnissen, beruflichen Aspekten so ein gemeinsames Element?
Es fällt mir ein Zitat ein. Und es heißt, Don't deal with it, dance with it. Und es gibt, glaube ich, kein besseres. Und es steht auch tatsächlich auf meiner Website, auf meiner neuen. Es gibt kein besseres, als was ich mehr lebe und mehr weitergeben kann. Ja, ich hatte diese Phasen im Leben, wo ich unfassbar viel Sorgen gehabt habe oder mir Sorgen gemacht habe und sehr viel über Dinge nachgedacht habe. Und das ist das, was ich gelernt habe über die letzten Jahre. Don't deal with it, dance with it. Also um was geht's im Leben eigentlich? Und immer wieder dieses Aufatmen und Rausgehen aus der Situation und dann das Reinspringen. Also es ist eigentlich ständig dieses, es ist immer so wie halt das Herz ist, so wie der Atem ist. Es ist immer dieses
Wie ein Rhythmus
wie
eigentlich.
ein Rhythmus, ja, in allen möglichen Belangen. Und es gibt nicht nur das eine. Und das ist das, was mir halt auch mein Heilweg gesagt hat. Es gibt nicht gesund und krank. Ja, es ist nicht linear. Da gibt es dazwischen Universen. Und das ist das, was auch die Wüste in einem aufmacht. Zu verstehen, es gibt nichts zu verstehen. Es gibt so viel mehr irgendwie. Also da gibt es Dinge, die drüber sind. Da hören die Worte auf. Man muss es erleben. Das ist das, was sie mitgeben wird. Ja, don't deal with it, dance with it.
Ja, voll schön. Ein wunderschönes Abschlusszitat und eine wunderschöne Botschaft, die wirklich, glaube ich, also von außen betrachtet, dich auch sehr gut zusammenfasst in all dem, was du tust. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, für dieses tolle Gespräch mit dir.
Danke, Antonia, für die Zeit.
Sehr gefreut.
Danke, liebe ZuhörerInnen.
Genau. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und sollte was ich mir bei der einen oder anderen durchaus vorstellen kann, das Interesse für so einen Wüstenretreat mit der Anna gewachsen sein, dann auf jeden Fall in den Shownotes nachschauen. Wir werden Annas Kontakt dort verlinken. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Antonia.